Es waren halt einfach über 100 km/h Wind, da ist so 6 Quadratmeter reißen da an.
Das ist ja bei 100 km/h, du willst ja die Kante nicht aufgeben, weil wenn 100 km/h ins Laufen kommen, wird es schnell.
Der hat ein bisschen einen Bosch und so und der ist so ein bisschen unser Vibe. Auf einmal dann ein Blitz, dann waren aber Kiter keine 300, 400 Meter weit weg. Beim 11. Kite-Loop bin ich gelandet, wie uns ein Teilnehmer Kites gestohlen hat. Wir haben die Überwachungskameras angeschaut, du hast den, mach's wieder gut. Herzlich willkommen zu Part 2 von den ärgsten Geschichten, die uns Lake United so in den letzten 7 Jahren passiert sind. Wir haben in der vorigen schon gehabt, United Airlines hat uns verklagt. Wir haben auf einem Friedhof im Oman geschlafen, was wir nicht gewusst haben. Wir haben einen Feuerwehreinsatz ausgelöst, der 8.000 Euro gekostet hätte. Wer es noch nicht gehört hat, anhören Part 1, weil jetzt geht es gleich direkt los mit Part 2. Und ganz zum Schluss, der Cliffhanger, kommt die spannendste Geschichte, glaube ich, das ist, wie uns ein Teilnehmer von einem Kitecamp Kites gestohlen hat.
Na, oder wie du zum besten Detektiv der Welt geworden bist.
Afghanistan, ja.
Voll. Wir fangen mal an. Genau. Wo fangen wir an?
Na, wir sind in einem Land, wo es recht kalt ist.
Ja, es kommt auf die Jahreszeit drauf an, aber wir haben, und das ist ja das, was uns ja mittlerweile so taugt, ist so Snowkiten und wir haben mal eine Teamwoche in Norwegen verbracht, oder? Und das ist so ein bisschen dein Steckenpferd gewesen immer. Da warst du recht gut und hast allein für solche Dinge immer jahrelange Planung schon vollzogen. Und was haben wir dort gemacht?
Wir sind im Dezember, war das, mit dem Team raufgeflogen nach Norwegen, aufs Hardangervidda-Plateau, das größte Hochplateau Europas, und haben gesagt, dort schlafen wir im Zelt. Wir haben ein Gruppenzelt mit Ofen und so und werden dort snowkiten und die Nächte verbringen und alles, was halt dort so passiert, bewältigen.
Das hat ja, wir haben es ja gemacht, einerseits, um es auszuprobieren, weil wir wollten es dann ja anbieten auch für Leute, und aber auch natürlich einfach mal Zeit mit dem Team zu verbringen und eine coole Zeit zu erleben. Das war so ein bisschen das. Und jetzt ist aber der Dezember in Norwegen noch relativ durchwachsen, sage ich mal.
Unbeständig.
Unbeständig, ja. Das heißt, was hat es dort? Es wird relativ spät hell, dafür wird es aber umso früher dunkel.
Genau.
Oder?
Na, jedenfalls haben wir dort oben so ein Basecamp aufgebaut mit so einem großen Tipi. Da passen 12 Leute rein und rundherum hat dann immer zu zweit, gibt so Zelte, wo du drinnen schlafst mit den ganzen, wir haben ganz viel Expeditionsequipment gekauft, Winterschlafsäcke, die bis minus 40 Grad gehen und so. Und dann haben wir dort verbracht und wir haben aber auch schon gesehen, so wir waren, glaube ich, wie lange waren wir dort? 5-6 Tage an sich haben wir eingeplant gehabt, ja, für das Ganze. Und wir haben aber dann schon gesehen, wie wir dort oben waren, so, oder kündigt sich ein Sturm an. Und das war halt so die Geschichte. Unser Tipi, das ist halt recht hoch und ist halt nur begrenzt für Sturm machbar. Und jetzt sind wir halt am Abend drinnen gesessen und das hat halt immer so langsam immer mehr gerüttelt an dieser Stange. Alles hat vibriert und so. Und wir sitzen da um den Ofen und irgendwann ist dann der Punkt gekommen, wir haben gemerkt, so puha, uns legt das Zelt um. Wir müssen raus und da eine Schutzmauer drum bauen. Wir haben schon eine kleine davor gebaut gehabt.
Das
und
ist
dann,
ja. Na, sag nur fertig.
Na, und dann sind wir raus und haben mitten in der Nacht, also es war finster, wahrscheinlich war es eher zu 6 oder sowas, haben wir dort angefangen, diese Schutzmauer immer höher bauen, damit wir safe sind. Der Schnee ist geflogen, es hat gepfiffen herum. Es war schon arg eigentlich.
Es ist so, man kann es, glaube ich, ein bisschen wie Floß bauen im Sommer, wenn du Team-Meeting oder Team-Building hast. Weil, was passiert da? Du willst einen Schutzwall bauen, oder? Das heißt, du sägst da mit so einer kleinen Säge, sägst du solche Ziegelsteine, nur große Ziegelsteine aus für die Mauer, sägst halt, einer sägt, der andere trägt, der andere baut, oder? Und so arbeitet man halt dann zusammen. Und das Orge ist das, irgendwie, man stellt sich das dann so kalt vor und es wird so arg und aber du kommst da irgendwie in so einen Flow-Zustand rein und es ist alles irgendwie egal. Du hast eh gute Ausrüstung und bist ja trocken. Die ist wunderschön warm, weil du halt permanent irgendwie in Bewegung bist und dann wird halt dieser Schutzwall immer höher und höher und höher. Und das ist dann schon cool, weil du tust halt was oder bist draußen und das hat mir schon sehr taugt.
Du hast es halt direkt so in der Hand, oder du weißt, du musst jetzt irgendwas machen, um dein Leben sozusagen zu sichern, der Gruppe und so, und dann macht man es und dann überlebt man die Nacht. So.
Genau. Und wir haben ja auch die Nacht überlebt, oder das war jetzt dann, wir haben zuerst diesen Schutzwall gebaut für das Gruppenzelt, für das Beheizte, und dann haben wir noch ein bisschen gebuddelt für die Zelte, wo man drin schläft, weil da gibt's ja auch, musst ja auch irgendwelche Vorkehrungen treffen, damit das Zelt nicht so eingeschnappt wird. Das heißt, man ist eigentlich eh permanent eigentlich nur am Schaufeln, wenn genau. Da so der Schnee daherkommt.
Das heißt, wir haben da oben, glaube ich, ein paar Nächte verbracht und dann genau. War aber in der Früh, wie wir aufgestanden sind, sind diese Schneewälder wieder umgestürzt sozusagen, weil es war jetzt gar nicht so kalt, sondern es hat Plusgrade bekommen durch diesen Sturm, wie so ein Föhnsturm. Und dann sind die Wände eingestürzt.
Das war ziemlich entgegner, das war fies.
Genau, weil dann alles nass war und du hast diese Welle nicht mehr aufbauen können, weil die nicht mehr gehalten haben. Und dann haben wir
geregnet, gell? Das ist
frühzeitig abbrechen müssen und dann sind wir runter und haben unten im Hotel geschlafen. Beim Björn
in Haugastal. Das war auch nicht so easy in dem Zeitraum, weil da war ja in Norwegen, die waren ja sehr rigoros am Anfang mit den Corona-Dingen. Ich weiß gar nicht, ob wir offiziell, naja, ist ja egal. Auf jeden Fall hat der uns dann schlafen lassen bei ihm, trotz der Corona-Zeit, in einem wunderschönen Apartment mit gemütlich, ich glaube, Kamin und Lagerfeuer. Es war schon sehr schön.
Ja. Und dann ist natürlich auch die Sonne rausgekommen und wir haben gesagt, dann gehen wir halt kiten. Der Pass ist dann sowieso gesperrt dort. Man kann mit dem Auto nicht mehr rauffahren, weil sie die Straße nicht mehr offen halten können. Und wir sind dann so seitlich zu den Anfängen von den Bergen rauf und wollten dort halt snowkiten.
Aber es war schon, also ich glaube, du hast ja schon gewusst, worauf du dich einlässt. Da ist ja so ein Gletscher eigentlich, ist da so am Horizont zu sehen, wo es dann da hinauf gehen kannst am Anfang. Und du warst ja dort schon ein paar Mal kiten, aber es war halt Wind vorhergesagt. Ich glaube, es war so immer so ständig 30, 35, dann irgendwann waren es 42 Knoten. Und Spitze waren aber dann schon über 50 Knoten auch angesagt. Und natürlich ist beim Snowkiten auch so, je höher du dann raufkommst, beim Snowkiten, umso stärker wird dann der Wind. Und du hast aber dann schon gesagt, okay, wir probieren das jetzt dann aus, gell? So ein bisschen schauen, genau, wie diese Snowkite-Session so wird.
Wo ist das Limit? Und am Ende sind eben nur wir beide gefahren, oder?
Ja.
Mit Veyron 4 habe ich gehabt und du hast die Veyron 6 gehabt.
Ja. Ziemlich
gestört. Und dann haben wir dort auf diesem See aufgebaut und von dem See fährt man dann rauf. Und da geht es halt dann nochmal an sich, war sowieso am Tag angesagt, dass es noch stärker wird. Und sobald du rauf fährst, wirklich so 100 Meter, ist gleich mal so gefühlt 10 Knoten mehr da oben.
Nee, das, was ja dazukommen ist, es war ja sonnig und starker Wind. Aber jetzt hat es natürlich da oben schon relativ viel Schnee weggeblasen gehabt. Das heißt, du hattest jetzt nicht diesen griffigen Powder-Schnee, wo es eine schöne Kante setzen kann, sondern alles so leicht angeeist und nur so kleine Schneeschichten oben drüber, wo es halt relativ wenig dich reinlegen kannst. Und, weiß ich, wer den Veyron kennt, das ist ja eigentlich so ein Flysurfer, easy-cheesy Kinderkite, der nie zieht und richtig leicht zum Händeln ist. Und der hat einfach gezogen wie ein Berserker und ich habe den eigentlich kaum wegdrücken können.
Das waren halt einfach über 100 km/h Wind, da ist so 6 Quadratmeter reißen da an und wenn man dann noch so ein bisschen in so eine Schneise reinkommt, wo nochmal so eine Düse ist, dann wird es schwierig. Da hast dich du, glaube ich, einmal so verhaspelt mit dem Ski, die sind dann so
voll
quer gestanden.
Die sind überkreuzt. Ich habe eine Transition wollte ich machen und du willst ja da nicht. Das ist ja bei 100 km/h, du willst ja die Kante nicht aufgeben, weil wenn 100 km/h ins Laufen kommen, wird es schnell. Und ich habe dann irgendwie, ich weiß nicht, bei der Landung haben sich meine Ski überkreuzt und ich habe es irgendwie geschafft, dass ich den rechten Fuß auf der linken Seite hatte und den linken auf der rechten, weiß ich nicht, ob man sich das vorstellen kann. Und dann bin ich da so gegangen und das ist Veyron auf 12 oben und zieht ewig Sau. Und dann fängst du an zu überlegen, okay, wie tust du jetzt? Du kannst nicht abschnallen, weil wenn ich abschnall da oben, dann habe ich ja nichts mehr dagegen setzen. Das heißt, ich kann mich nicht mehr dagegen stellen. Also abschnallen ist einmal keine Option. Gut, was machst? Drehst dich links, funktioniert nicht. Drehst dich rechts, funktioniert nicht. Bist eh schon außer Atem und so leicht Pulsbereich immer so am Limit oben und suchst halt so auf Lösungen.
Und das wäre ja auch, wenn du ausgelöst hättest, oder? Das wäre ja auch nicht gar nichts. Das wäre einfach gerissen und der Kite wäre weg gewesen. So, das war
voll. Und du warst ja schon ein bisschen weiter, glaube ich, bist ja schon ein bisschen weiter Abwind wieder gefahren. Das heißt, da war jetzt auch, also du hättest dann wahrscheinlich mich schon irgendwann wieder gesucht, aber genau, auslösen oder landen oder kurz mal Pause machen war auch keine Lösung. Und ich kann dir gar nicht sagen, ich glaube, ich habe es dann so gelöst, dass ich es geschafft habe, mit dem Kite den Zackiger nach oben zu lenken und der hat mich dann so quasi ausgehoben und so habe ich es dann irgendwie wieder geschafft. Aber es war schon, das ist natürlich irrsinnig kraftraubend auch, diese ganze, wenn dann sowas passiert. Und einerseits das Adrenalin plus Energy ist dann schon, war schon.
Na, ich habe da schon, ich habe da zugeschaut, weiß ich noch. Ich weiß, dass.
Ach so, na schauen wir mal, wie er reagiert, na, was er macht.
Pass auf, es war total, du fühlst dich so machtlos, so, du schaust zu und weißt so, überlegst, na, es gibt nichts, was ich jetzt einfach machen kann. Ich kann gar nichts machen, wie ich dir da helfen kann. Und habe da einfach zugeschaut, dieses Dilemma, wie man überkreuzte Ski mit einem Sechser, der voll anreißt, wie du da aus dem Liegen wieder hochkommst und weiterfahren kannst. Mitten am Hang war das auch noch in so einer Düse drinnen. Naja.
Aber ich snowkite nach wie vor und es taugt mir richtig snowkiten. Also es war eigentlich eh wieder eine wunderschöne, sehr coole Erfahrung.
Voll, aber wir sind dann eben, schauen, wo sind die Limits, ja.
Genau, oder eben ein bisschen raus aus dieser Komfortzone. Und wir sind dann aber noch weitergefahren und es war ja dann so, das sind ja noch so die Zeiten gewesen, eigentlich bei mir am Anfang vom Snowkiten, wo ich jetzt auch nicht so diese, ich war sehr mit mir beschäftigt vom Skifahren oder so, dass ich die Orientierung auch gar nicht so hatte. Und wir sind dann aber weitergefahren und irgendwann haben wir dann gesagt, okay, wir müssen da jetzt abbrechen, weil der Wind halt so zunimmt, oder? Und ich glaube, du hättest noch weiterfahren können mit dem Vierer, aber ich, mit meinem Sechser ging es halt überhaupt nicht, ne? Und da haben wir dann aber schon dieses sich gegenseitig gelandet, oder? Zuerst der eine runter landen und man muss sich da echt vorstellen mit einem Byron, wenn der mal so drüber ist, dann ist schon so. Und da habe ich aber auch Fotos und Videos, die ich mir heute noch gerne anschaue und mich an diesen Moment erinnere, weil dann diese, es gibt ja nach diesen Dingen, gibt es ja immer so eine gewisse Zufriedenheit, ne? Macht sich breit, weil du da wieder was erlebt hast und dir das voll getaugt hast. Hm?
Da kann man oft drauf zurückdenken irgendwie, gell?
Ja, das stimmt. Aber es war
Patrick,
ja dann so
ich habe als,
was? Ja, du was hast als?
Na dann. Du hast da aufgeschrieben, das nächste steht Henrik, die Geschichte zu Henrik.
Ja. Na, es ist ja nicht nur der Henrik oder so, es ist so dieses, das was uns passiert ist jetzt in diesen letzten Jahren. Zum Beispiel jetzt rennt ja gerade das Kitecamp Sizilien. Und wir haben einfach ein wahnsinnig gutes Team vor Ort und da ist so, weiß nicht, 1001%iger oder noch mehr Verlass, weil die das mittlerweile schon so gut machen und wir uns da voll uns auf andere Dinge konzentrieren können. Und mir taugt halt einfach in dieser Lake United Story, wenn du so bestimmte markante Punkte hast, wo Leute, kannst du sagen, in dieses Universum irgendwie hineingetreten sind. Das war so diese Umleitung von der Teamwoche hin zum Beispiel. Kannst du dich noch erinnern, wie wir die Vicky eigentlich kennengelernt haben?
Die Vicky hat sich beworben als Teamriderin, oder?
Genau, wir haben ganz am Anfang in Kooperation mit Flysurfer, die haben uns Kites zur Verfügung gestellt und wir haben Teamrider und Teamriderinnen am See damals noch gesucht. Und die Vicky hat sich da als Teamriderin beworben. Und das hat man so taugt, weil das, wir haben das irgendwie so auf Facebook ausgeschrieben gehabt und es ging, glaube ich, um Likes etc., wer wie viele Likes auf diese Videos kriegt. Und da hat sie sich so beworben und, glaube ich, hat voll den Bammel gehabt, weil das erste Mal so eigenständig in die Kamera sprechen etc. Und mittlerweile ist sie dann von der Teamriderin, kannst du sagen, wie sie sich entwickelt hat, ist ja irgendwie ein Orga...
Weg.
Wie sagen wir, Spazierenweg, genau, Entwicklungsweg, taugt mir schon ziemlich. Und jetzt ist es so quasi gerade auf Sizilien mit nebenbei, dass sie uns diese Customer oder die Feelgood-Managerin ist, die sie ja ist und immer alles voll unter im Blick hat, ist sie jetzt mit so als Wertevermittlerin auf den Sizilien-Kitecamps und macht da so ihre Tätigkeit. Das taugt mir. Und da finde ich es immer so spannend, wie Team halt ins Leben kommt von Lake United. Und das war ja auch so markant beim Henrik, oder? Der ist jetzt auch gerade auf Sizilien. Beim Henrik haben wir, es war eigentlich genau das Gleiche. Vielleicht sollte man es öfter machen.
Vielleicht sollte man nicht, also was sich herausstellt, irgendwie so alle guten Leute, die wir finden wir und suchen wir. Also man darf es nicht suchen, sondern man muss einfach warten, bis wir sie finden. Das ergibt sich oft so. Und eigentlich, wie ist der Henrik zu uns gekommen? Einer unserer besten Kite-Coaches. Wir haben eigentlich einen Teamrider für Core für Österreich gesucht und haben da halt so ausgeschrieben auf Insta und dann haben sich Leute beworben und er hat sich dort auch beworben, aber wir haben gewusst, ah, das ist nichts, weil es ist ja für Deutschland, wir brauchen wen, der in Österreich fährt. Aber die Sache ist, wie er sich beworben hat, das hat uns nachhaltig beeindruckt und zwar einfach nur in dem Sinn, dass er einfach nur ein Foto von sich geschickt hat, hat er geschickt, hallo, ich bin Henrik, hier stehe ich neben einem Stein, hier ist mir die Bark, die Leine gerissen bei einem Kite Loop und so hat er sich beworben. Und da haben wir uns immer gedacht, irgendwie so, hey, der hat ein bisschen einen Boscher und so und der ist so ein bisschen unser Vibe, nimmt sich nicht so ernst.
Genau, ist so lustige Schiene, nicht so ernst nehmen, das trifft es ganz gut, ja. Und wir haben dann unabhängig voneinander, wie wir, glaube ich, diese Instagram-Nachrichten gesehen haben, gesagt, hast, Mann, es ist eigentlich, wirkt nach außen nach einem sehr coolen Kerl, aber wir suchen halt eben für Österreich, ne? Und voll. Mittlerweile
ist er bei jetzt gerade in Sizilien und macht die meisten Kitecamps jetzt, ja. Und zwar auch, genau. Wie er kommen ist dann beim ersten Kitecamp dann dabei und nachher reden wir mal so und lassen Revue passieren und so, ja, wie lange ist der Henrik eigentlich schon dabei? Und es fühlt sich an, als wäre er schon seit Jahren da und das ist irgendwie so cool. Und dann ist man drauf gekommen, erst, nein, das ist erst 6 Monate oder so her, dass der uns geschrieben gehabt hat. Und das ist lässig, ja.
Was ist Henrik seine Gabe?
Er kann Sachen so gut erklären. Er folgt dem so stringent vom Anfang bis Ende. Das ist aufgebaut wie eine Politikerrede. Er kommt immer wieder, macht er den Sack zu und kommt zu dem zurück, was er anfangen wollte.
Nur das ehrlich.
Achso, statt ein Politiker. Ja. Na, das ist jetzt so populistisch. So, ja, Politiker sind unehrlich. Gut. Ja. Das ist unser Henrik.
Pass auf, aber wenn wir jetzt dann vom Henrik haben wir die Überleitung, weil das ist ja einer der erfolgreichsten Reels, glaube ich, auf Instagram. Habe ich Gewitter stehen in Sizilien. Ist zwar nicht das, aber du hast Erfahrung mit Gewitter in Sizilien, oder? Das war so ein ziemlicher Flash-Moment. Haha, Flash-Moment.
Jo, da muss man, glaube ich, ein bisschen ausholen. So Gewitter und Kiten ist immer so eine Sache. Wie war das früher so? Oft war so am See zum Beispiel, wenn wir Kiten waren, war lang kein Wind im Sommer, Hochsommer, steht die Luft, passiert nichts. Und dann hast du halt gesehen, sind Gewitter angesagt gewesen. Und da bist dann halt oft kiten gegangen, weil das der einzige Wind war im Sommer früher. Und hast halt immer gesagt, ja, das ist eh weit weg oder das ist da drüben, hat es blitzt oder ist nicht so wild. Und so ist man halt immer rausgegangen. Das war damals das Risiko, einschätzen, empfinden halt so, war ganz ein anderes. Naja, und damals hast du auch schon öfter gespürt, wenn du springst und dann kurz vor der Landung, dann macht so ein Zisch. Und das hörst du teilweise auch. Habe ich jetzt erst wieder gehabt, das hörst du, dass du drrrt macht und du spürst so einen elektrischen Schlag und dann weißt du einfach, puha, die Luft ist da schon ziemlich aufgeladen. Und das hat der Henrik auch erlebt in Sizilien. Ist auch so, wenn die Luft einfach aufgeladen ist.
Aber es ist ja, bei Gewitter finde ich, ist immer so diese soziale Sicherheit, man wartet voll ab, oder? Und wenn der andere rechts neben dir oder da links neben dir die Kiterin noch kitet, dann wird das schon passen, oder? Dann ist so, man bleibt draußen, weil die kiten ja auch noch. Deswegen bleibe ich selbst auch draußen. Was ja, finde ich, was nicht cool ist einfach, das ist schon bei Gewitter.
Das ist so Herdentier-Mentalität. Das ist einfach, das gibt diese Sicherheit von der Gruppe. Wenn die das entschieden hat, vielleicht weiß die mehr oder hat da mehr Erfahrung, dann bleibe ich auch draußen.
Genau, das zieht da vorbei.
Genau. Jedenfalls, was bei mir dann viel ausgelöst hat, dass ich Gewitter ganz anders einschätze, ist nämlich ein Gewitter, das gar nicht da war in Wirklichkeit. Das war nämlich so weit weg hinten am Horizont. Wir waren beim Kitecamp in Sizilien und es war ganz hinten in den Bergen. Die Windrichtung war so, dass das Gewitter sozusagen weggedrückt hat. Das heißt, man hat gewusst, ah, das geht immer weiter weg, das kann gar nicht herkommen. So. Und es ist ja auch nicht herkommen. Nur die Sache war, es war auf einmal dann ein Blitz aus dem blauen Himmel. Da war so eine kleine weiße Wolke, nichts dunkel oder so, eine wirklich weiße Schäfchenwolke, aus der ist ein Blitz runter. In Sizilien kennt man das vielleicht, manche, die schon dort waren, da gibt es so eine Insel mit einer alten Fabrik drauf, mit einem Schornstein. Und in dem Moment, wie ich gerade hinschaue, schlagt dieser Blitz dort ein, die Ziegelsteine fliegen weg. Und dann waren aber Kiter keine 300-400 Meter weit weg. Und das hat mich halt, seitdem bewerte ich Gewitter ganz anders.
Voll. Also wir waren so, glaube ich, in dem Arbeitssetting oder so, in dem Camp-Setting waren wir immer schon sehr defensiv, oder wir haben jetzt nie gesagt, und jetzt funktioniert es und wird schon passen, selbst wenn andere aufs Wasser gehen und man schon, man kommt ja auch oftmals in dieses Ding rein, und jetzt könnte es doch schon funktionieren und alle Leute wollen doch raus, man will ja auch selber aufs Wasser, ne? Aber man muss sich da so richtig bremsen und sagen, nein, es hat da gerade, keine Ahnung, irgendwo steht diese Gewitterzelle und wir warten das jetzt noch ab. Das ist schon, war mir immer schon ein bisschen defensiv. Aber wenn es dann sowas siehst, glaube ich, ist relativ arg, vor allem aus diesem blauen Himmel heraus, stelle ich es mir recht schwierig, also recht arg vor, einfach wenn das da einschlägt. Jetzt war mal in Kapstadt auch, hat zwar jetzt nichts mit Gewittern zu tun, und in Kapstadt, wir haben vorher darüber geredet, ob du da so eine ein arges, schräges Erlebnis gehabt hat in Kapstadt, das dir so getaugt hat, ein schönes. Gibt es ja auch viele, aber das, was du erzählen kannst, weil so viel am Red Bull King auf die Air zujubeln oder so irgendwas war da, ich weiß es nicht.
Ja, das war ein witziges Erlebnis. Das war im Dezember, so King of the Air-Zeit. Und da war auch ein Festival von Duoton, war unten, Harlem war dort und haben das erste Mal so diesen Harlem Force ausprobiert, und also den hat man dort testen können, und den habe ich mir dann auch geschnappt, in der Größe 9 war das, und habe dann halt so probiert, und ich bin so, habe schon gedacht so, ah ja, der dreht schön schnell, ist eigentlich ganz witzig, fahre dann so nach 2 Minuten auf eine kleine Welle zu, spring weg und merke so, ja, passt cool, mache einen Landeloop. Und dann habe ich gemerkt, oh, der ist ja arg, der fängt mich gleich wieder, mache ich noch einen zweiten Loop hinterher. Und dann war die Geschichte, dann habe ich in irgendwas reinbissen und dann ist so, wie man es aus diesen Videos kennt von Tarifas, also ich habe das noch nie im Leben davor gehabt, und dann war ein Loop, noch ein Loop, noch ein Loop, noch ein Loop. Dann habe ich gedacht, okay, sollte ich jetzt in die andere Richtung auch, sonst, weil irgendwann wird die Lenkleine so sperren, dass ich nicht mehr loopen kann. Dann habe ich andere Richtung geloopt und am Ende bin ich beim 11. Kite-Loop bin ich gelandet, in der Luft hast gehört vom Strand das Teste, weil die ganzen Profahrer und so, weil du hörst Uso schreien, so, wow, wow, wow. Und es war echt cool, und ich habe dann auch nicht gewusst, was jetzt los ist. Ein bisschen Angst kriegst du in der Luft auch, weil es sich so anfühlt, als würde das jetzt gar nicht mehr aufhören.
Ich komme nie wieder hinunter.
Ja, und voll, dann bin ich halt zurückgefahren, und dann hat man auch so mit den ganzen anderen Fahrern dort geredet und gesagt, so, ja, was war da jetzt los? Und die haben halt gesagt, so, ja, das kennen sie von Tarifa, wenn so ablandiger Levante ist mit diesen Thermikblasen so. Aber dort in Kapstadt am Blubergstrand haben sie das noch nie gehabt und auch noch nie gesehen.
Und das vielleicht war, sind das deine Kite-Skills einfach, die dich da so lang oben lassen haben.
Das sind keine Kite-Skills, du springst weg und dann ziehst du an einer Seite an und den Rest ist Jesus. Einfach, da kannst du.
Jesus, nicht take the wheel.
Ja, ja.
Das aber ist immer recht cool, wenn jemand sagt, na, aber es funktioniert einfach so, links und rechts ziehen, und dann macht man das schon.
Naja, vielleicht, ja. Ja, das war mein Erlebnis mit Kite Loops in Kapstadt, die 11 Loops, bevor man gelandet ist, ja.
Und der jubelnden Menge.
Naja. War witzig.
Und jetzt kommen wir eigentlich zu der für uns irgendwie ärgsten Geschichte. Lass es jetzt mal so neutral stehen, ne? weil es ist doch, wenn du es dann erzählst, also glaubt ja nie jemand, du warst mal 48 Stunden lang Detektiv. Warum?
48 Stunden? Boah, das ist eine Überleitung, das ist eine ordentliche Brücke mal. Warum? Wir waren in Bodersdorf, haben ein Kitecamp, und wir haben die Geschichte auch jetzt noch nie in Wirklichkeit, das ist das erste Mal, dass wir da so richtig drüber reden, weil wir das irgendwie immer aus irgendwelchen Gründen unterm Radar halten wollten, weiß nicht, oder so, oder aus Schutz für die Person, sagen wir so. Wir haben ein Kitecamp in Bodersdorf gemacht. Wir sagen nur den Vornamen, Anfangsbuchstaben vom Vornamen oder so. Wir nennen ihn irgendwie Lucky oder so. Irgendwie. Naja, jedenfalls waren wir auf einem Kitecamp in Bodersdorf. Und ja, da geht man halt kiten, und wir haben den Bus drinnen gestehen im Strandgelände und am Abend super kiten gewesen, und am Abend packt man halt alles zusammen und dann haben wir noch Pizza bestellt. Und der Tommy holt dann die Pizzen sozusagen ab von der Pizzeria, kommt zurück und merkt so, ah, ich finde mein Geldbörsel nicht, und hat glaubt, dass es beim Bus verloren hat, und schaut so unterm Bus drunter und denkt sich, warum liegt da drunter ein Juice? Wer hat da drunter einen Juice gestopft?
Ein Juice, genau. In 15, ja.
Yes. Und nachher hat er sich gedacht, na, vielleicht war das einer von uns. Nachher geht er noch einmal hin und schaut nach und dann war der Kite aber weg.
Hat sich aber auch nichts
gedacht. Da ist dann diese Geschichte. Na, hat sich auch gedacht, vielleicht hat ihn jetzt wer weggeräumt.
Es war ja witzig. Normalerweise ist es so, warum sind wir da überhaupt so drauf gekommen? Ich habe nämlich den Kite bewusst woanders hingelegt, nämlich in den Fußraum, also in den, nicht ins Regal hinein, sondern einfach unten am Boden im Bus, weil der Kite nämlich verkauft war. Mhm. Wir haben den Kite schon verkauft und deswegen wusste ich auch, wo dieser Kite, also dass der eigentlich da im Fußraum liegen sollte. Und der Tommy hat den gesehen und sieht den unterm Bus liegen. Und genau, und dann irgendwann frage ich so den Tommy nach, irgendwann, wenn wir rausgefahren sind, nach dem Pizza-Essen, frage ich den Tommy, du Tommy, wo ist eigentlich dieser 15er Juice? Und sagt er, naja, aber der liegt ja unterm Auto oder lag dort, sage ich, der lag nicht unterm Auto, den habe ich da hingelegt, weil wir den verkauft haben. Dann, wo ist der Juice? Der dann räumst alles nochmal aus und das sind ja nicht wenig Kites und suchst halt diesen Kite und der war halt dann weg. Und das war schon ein wenig dubios.
Genau. Und was aber der Tommy dann noch gesehen hat, der eine Teilnehmer war da beim Bus, hat er zuerst herumdan oder so. Aber natürlich denkt man sich, wie soll das gehen? Das macht keiner. Hin und her.
Auch naja, dann am nächsten Tag nette Person in Wahrheit. Ja. Eine sehr nette Person in Wahrheit war das ja auch.
Ne? Nach außen hin. Nett, ja. Na gut, die Person hat sich dann verabschiedet, war weg und am nächsten Tag kommen wir so drauf, so na, der Kite ist jetzt wirklich weg, der ist nicht mehr da. Dann habe ich der Person auch nochmal geschrieben, so hey, jetzt der Tommy hat dich da gesehen beim Kite, war da irgendwas oder so, oder hast du den so? Na, war nicht so. Und dann geht's weiter, dann hat sich das halt so, habe mir gedacht, es kann nur diese Person gewesen sein.
Hey, dann waren wir so, angefangen, Recherchen mit den Kameras eben zu machen. Und da bist du dann, glaube ich, bei Podersdorf, bist du drinnen gesessen und hast dir Videomaterial angeschaut von 24 Stunden oder 12 Stunden Aufnahme. Glaube ich, kann ich mich erinnern.
Voll ewig bin ich da davor gesessen, unterschiedliche Winkel, musste immer anschauen und da zuschauen, bis da irgendeine Person durch ein Bild läuft und dann Rückschlüsse ziehen hin und her. Naja, und am jedenfalls habe ich dann ein Video zusammengeschnitten und du siehst halt richtig die Person, wie es dann immer schaut und kommt man ganz anders drauf. Und die ist in der Früh mit einem leeren Kitebag oder nur so einem kleinen Kitebag reingegangen, war den ganzen Tag in diesem Strandgelände und ist mit einem riesen Kitebag rausgegangen. Und da haben wir dann gewusst, hey, jetzt, das ist die Person, das ist so. Und dann habe ich
Video geschickt. Du hast ja eigentlich nichts in der Hand.
Nicht wirklich, nur diesen großen Rucksack und rein mit einem kleinen Rucksack. Das ist so ein Ding. Aber wir haben dann gesagt so, hey, das ist, wir haben die Überwachungskameras angeschaut, du hast den, mach's wieder gut sozusagen.
Na, wir haben dann nämlich eine Nachricht verfasst und haben hochgepokert, weil wir haben ja geschrieben, hast, wir wissen das voll und wenn du das und das jetzt nicht tust bis zu dem und dem Zeitpunkt, dann schalten wir halt die Polizei ein, oder? Und wir haben gesagt, wir erwarten uns, dass der Kite Anfang nächster Woche wieder bei uns im Office ist. Hier ist die Adresse, schick uns den Retour, weil sonst weitere Schritte hochgepokert, weil wenn er sagt, nein, habe ich nicht, stehst halt da und dann ist auch schwierig. Aber es kam dann, ich glaube, der Montag oder der Dienstag und dann kam ein Paket an.
Voll. Und da war halt dann so, war der Kite drinnen, war der 15er Juice drinnen. Und die Message war dann halt so davor schon so, ja, er wollte einen Spaß machen und dann bei einem Drink das Ganze auslösen. Es war als Scherz gedacht. Und damals haben wir halt noch so immer gedacht, natürlich ist das kein Scherz, du nimmst nicht deinen Kite um 2000 Euro mit heim, damit du dann einen Scherz machen kannst und versteckst in unserem Auto und so. Aber so, damit er sein Gesicht wahren kann und so, haben wir einfach gedacht, der wird schon seine Lesson gelernt haben und es wird schon passen und wir spielen da mit und sagen, haha, ja, ist okay.
Er hat mir am Sonntag auch beim Camping hat er mir Kaffee mitgebracht, das war ein Samstag damals, mitgebracht. Das war einfach ein sehr netter Kerl. Und dann, aber die Story ist ja nicht vorbei, das ist ja das Orge.
Na, die ist noch lange nicht vorbei. Gut, wir haben diese Person war mit seiner Freundin und hat schon das zweite Kitecamp in Podersdorf gemacht. Und wir haben uns schon gedacht, so, naja, warum? Der muss voll taugt haben. Warum hat er jetzt das zweite Mal bucht? Aber vielleicht gefällt es ihm so. Und irgendwann komme ich bei der Inventur drauf, so nach, wie lange wird das her sein? 6 Monate war dann dazwischen so, oder? Und kommen wir drauf, uns fehlt ja eigentlich ein Dice 10. Ein Duodon Dice 10 ist nicht da. Ne? Wo haben wir den letztes Mal gehabt? Na, beim ersten Podersdorf Camp haben wir ihn noch gehabt. Und dann haben wir geschaut, naja, wer war der Teilnehmer? Und da war die Person auch dort. Und da haben wir jetzt aber gar keine Videoaufnahme mehr gehabt, gar nichts mehr. Und haben wir gewusst, boah, wie soll man das jetzt machen? Und dann haben wir halt zum ganz großen Bluff ausgeholt und haben halt gesagt einfach, ja, hey, wir haben da auch noch Aufnahmen. Du hast jetzt einmalig die Chance, das gut zu machen. Ich habe ihm dann ein Paket geschickt, einen leeren Karton. Habe gesagt, du da rein, was da noch reingehört. Dann schickst du es zurück und dann ist gut. Wir gehen nicht zur Polizei und nichts. Mach es einfach wieder gut und dann... Ja, wirst auch wieder deine Lesson gelernt haben, irgendwie so. Genau, da hat man aber nichts gehört. Und dann auf einmal hast mir du dann geschrieben, hey, ein Paket ist kommen.
Voll. Und da war
und was da drin? War dann der Dice 10 drinnen.
Das Orge ist ja, es schwingt doch immer so ein Ding mit, eigentlich, wenn der jetzt dann noch ein Board oder eine Bar mitgenommen hätte oder so. In Wahrheit, da haben wir so ein bisschen unsere Lessons learned. Wir machen jetzt einfach öfter Inventur. Und auch wenn du jetzt sagst, wir sind im Kitecamp Dänemark oder so, zählt man am Abend alles durch und schaut immer, damit sowas nicht mehr passieren kann. Das ist jetzt keine Einladung an irgendwen da draußen, uns zu testen. Aber in Wahrheit weiß nicht, ob das alles war, was er zurückgeschickt hat. Wir haben aber auch eine Verleihrechnung geschickt für die 6 Monate, falls du dich erinnerst. Weil das haben wir dann schon noch gemacht. Es war eher ein genau, sehr guter der Verleihpreis.
War eigentlich ein Schnapper, aber den hat er dann ewig nicht zahlt, wo er dann gesagt hat, er ist im Krankenhaus, er kann erst nächste Woche und so. Dann haben wir kurz bei der Arbeit, wo er arbeitet, angerufen und gefragt, ob er da ist und wollen nur ausrichten, dass wir kurz angerufen haben. Und dann war es ganz schnell da, das Geld.
Voll.
Und dann war der Coup gelungen, der große Detektiv, der Case. Genau.
Der Lake United Diebstahls Case. Also wenn es jetzt nichts wird irgendwie mit Lake United, dann überlegst du in diese Privatdetektivschiene zu gehen.
Nur so Seitensprünge genau. Und irgendwie ein Kaufhaus oben so.
Genau, im Supermarkt schaust dann nach. Yes, das war, ich würde sagen, ein kleiner Auszug aus so dieser Lake United Story Ding. Wir erleben, muss man schon sagen, jeden Tag recht spannende Dinge. Das ist schon sehr cool.
Voll. Und das war mal so ein kleiner Einblick. Und ich bin ja gespannt, was dann noch passiert. Das Format taugt mir. Und ich schätze mal, wir werden in einiger Zeit wieder mit den neuesten Stories kommen, was uns jetzt passieren soll.
Genau.
In diesem Sinne, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Der Podcast wird immer größer. Wir freuen uns über Bewertungen, wenn ihr uns bewertet. Wir sind jetzt auch auf YouTube im Bild, könnt ihr uns sehen, TikTok. Insta, Shorts, könnt ihr uns überall anschauen. Teilt es in der WhatsApp-Gruppe, in eurer Kitecamp-Gruppe, würde uns voll freuen. Und wir hören uns bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao.